So, hallo allerseits. Also wie ihr seht, bin ich mal wieder nicht der Herr Seidel. Der ist diese Woche und nächste Woche vermutlich wahrscheinlich nicht da. Deswegen müsst ihr euch vorübergehend an mich gewöhnen. Dann willkommen zur nächsten GAD-Vorlesung. Beim letzten Mal ging es um Quicksort zum Schluss. Deswegen vielleicht nochmal kurz eine Wiederholung, was Quicksort ist. Einfach deswegen, weil es ja auch für die Hausaufgabe relativ relevant ist, wer sich das schon mal angeguckt hat. Genau. Also die grundlegende Idee nochmal schnell. Quicksort, wir haben irgendwie ein Feld, was wir sortieren wollen. Und im Gegensatz zu Merge Sort teilen wir das nicht irgendwie fest in der Mitte in zwei Hälften auf, sondern wir suchen uns ein Pivot-Element. In dem Falle hier nehmen wir diese 10 als Pivot-Element im Beispiel. Und dann richten wir die einzelnen Elemente in dem Feld an diesem Pivot-Element aus. Ja, also wir gucken die 5, die ist offensichtlich links vom Pivot-Element, die 19 ist rechts vom Pivot-Element, die 1 ist links vom Pivot-Element und so weiter. Ja? Und durch diese Ausrichtung kommen wir hier hin. Und in diesem zweiten Schritt ist diese Seite hier schon auf der richtigen Seite vom Pivot-Element. Das Pivot-Element ist an der richtigen Stelle einsortiert und diese beiden Elemente hier sind auch auf der richtigen Seite vom Pivot-Element. Ja? Und jetzt machen wir rekursiv das Gleiche wieder für die beiden Seiten. Also, wir schauen uns jetzt hier diese Seite hier an. Da müssen wir also noch diese drei Zahlen hier sortieren, weil die 10 ist ja schon richtig sortiert. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es da eben diesen Algorithmus, den ihr auch schon letztes Mal angeguckt habt. Das heißt, man fängt irgendwo links an. Ja, also schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Also wenn diese linke Seite vor der rechten Seite liegt, ansonsten hat man ja nichts zu sortieren, sucht man sich ein Pivot-Element. In dem Beispiel hier ist es jetzt die rechte Seite. Dann merkt man sich einen Index für links und einen Index für rechts. Und der linke Index, den setzen wir auf, also beide Indizes initialisieren wir tatsächlich ein Feld, also eine Stelle vor dem ersten validen Index in dem Intervall. Wir setzen also L auf L minus 1, das ist also eine Stelle davor. Und R setzen wir auf, J setzen wir auf R, das ist auch eine Stelle außerhalb, weil wir die Position R ja schon benutzt haben für das Pivot-Element, ja? So, und dann haben wir eben hier diese Do-While-Schleife, deswegen haben wir eben auch hier mit einem weniger angefangen. Also das Erste, was wir machen, ist, wir erhöhen i und wir dann in der zweiten Schleife verringern wir j. Und zwar gehen wir mit dem i so lange weiter, solange wir also auf der linken Seite Elemente finden, die kleiner sind als das Pivot-Element. Und auf der rechten Seite kommen wir von rechts und gehen so lange weiter, solange wir Elemente finden, die größer sind als das Pivot-Element, also die schon auf der richtigen Seite sind. Und wenn wir jetzt also diese beiden Schleifen hier abgeschlossen haben, dann haben wir die richtige Position erreicht, also haben wir auf beiden Seiten eine Position erreicht, wo die Werte nicht passen, also wo auf der rechten Seite der kleinere Wert steht und auf der linken Seite der größere Wert. Und in dem Falle tauschen wir die aus. Wir tauschen sie allerdings nicht aus, wenn wir inzwischen schon mit den Seiten aneinander vorbeigelaufen sind. Ja, weil dann ist sozusagen diese Position, wo sind wir schon an die Position vom Pivot-Element vorbeigelaufen und dann müssen wir nichts mehr tauschen. So. Das war Quicksort. Und jetzt eben die Analyse von der Laufzeit von Quicksort. Und jetzt haben wir ein gewisses Problem. Und zwar, während wir bei Merge-Sort hatten wir diesen Vorteil, dass wir irgendwie zwei Teile von den Feldern hatten, die beide mehr oder weniger gleich groß waren. Also wir hatten da diese kleine Problematik, dass es kann natürlich sein, dass im einen Feld ein Element mehr ist oder weniger ist, aber das spielt für die Laufzeit keine entscheidende Rolle. Ah. Okay, gut, Entschuldigung. Also das spielte für die Laufzeit von Merge Sort keine Rolle. Wir haben es halt in der Mitte aufgeteilt und deswegen konnte man da wunderbar sagen, dass halt die beiden Teile jeweils gleich groß sind und dann das mit dieser schönen Rekursionsformel ausrechnen. Hier ist es jetzt halt leider so, dass wir im schlimmsten Falle eine quadratische Laufzeit haben. Und woher kommt das? Die quadratische Laufzeit, wenn wir jetzt nochmal auf den Algorithmus hier anschauen, wenn das Pivot-Element, was wir ganz rechts ist, wenn das zufällig das größte Element im Feld ist, ja, dann wählen wir sozusagen, dann wird dieser Bereich hier, der zweite Aufruf hier, der verschwindet sozusagen, der wird aufgerufen, aber dann macht er nichts. Stattdessen wird sozusagen, werden diese ganzen L minus 1 vielen Elemente hier von diesem rekursiven ersten Aufruf sortiert. Ja? Was wiederum bedeutet, dass sozusagen in jedem Aufruf immer das größte Element auf die eine Seite sozusagen geschoben wird. Und dann ist die Laufzeit halt quadratisch. Gut. Also, Worst-Case-Analyse hat uns nicht weitergebracht. Im Worst-Case sieht der Algorithmus sehr schlecht aus, aber wie wir ja schon gesagt haben, ist es eigentlich ein sehr guter Algorithmus. Und das kommt daher, dass die, wenn man das Pivot-Element zufällig wählt, die Laufzeit O von n log n mit hoher Wahrscheinlichkeit ist. Jetzt kann man gleich mal fragen, warum muss man hier irgendwas zufällig wählen, warum macht man nicht einfach... Ich meine, wir haben jetzt halt das rechte Element genommen, das ist ja auch irgendeins. Aber das müsst ihr euch wieder vorstellen, es könnte ja sein, dass der Benutzer ein vorsortiertes Feld eingibt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man diese Situation, dass man sozusagen zufällig den schlechten Fall erwischt, dass man diese Situation, wenn man so ein einfaches Verfahren nimmt, wie immer das rechte, dass man dann eben genau immer diese Situation kriegt für die konkrete Anwendung, ja, wo man in diesem Worst Case ist. Ja? Und die Idee ist jetzt eben, wenn man es zufällig wählt, dann kann der Benutzer sich so anstrengen, wie er will, aber er kann zumindest kein Eingabefeld finden, was speziell für diesen Algorithmus schlecht ist. Ja, also natürlich davon ausgehend, dass man nicht irgendwie den Zufallszahlengenerator oder so vorher kennt, dann geht es natürlich wieder, aber gut. Und die zweite Möglichkeit wäre irgendwie, dass man sich das Element raussucht, was halt nachher ziemlich genau in der Mitte stehen wird. Aber wie viel Sinn das macht, da können wir später nochmal diskutieren. So. Jetzt ist die Frage, wie berechnen wir die Laufzeit? Und da haben wir dieses C-Dach von N als die erwartete Anzahl der Vergleiche bei N Elementen, ja? Also die Anzahl, alles andere außer den Vergleichen, ist wieder nur so ein konstanter Anteil, der uns dann wieder nicht besonders interessiert. Gut, und dann ist dieser Satz hier, dass die erwartete Anzahl von Vergleichen für Quicksort mit zufälligem Pivot-Element sich nach dieser Formel zu berechnen lässt. Ja, die auf den ersten Blick erstmal irgendwie ein bisschen komisch wirkt, kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, wie man auf diesen LN da reinbringt, aber das werden wir gleich sehen. So. Und dazu stellen wir uns vor, ja, wir betrachten eine sortierte Sequenz von Elementen. In dieser sortierten Sequenz finden generell innerhalb von der Sequenz nur Vergleiche mit einem Pivot-Element statt. Ja, so funktioniert der Algorithmus. Wir vergleichen immer nur mit dem Pivot-Element. Das Pivot-Element ist nicht im rekursiven Aufruf enthalten. Ja, das heißt, insgesamt gibt es zwischen zwei Elementen aus dieser Sequenz höchstens einen Vergleich. Und den gibt es auch nur genau dann, wenn irgendeins dieser Elemente dazwischen als Pivot-Element auserwählt wird. Ja? Und dann definieren wir uns so eine Zufallsvariable x, y, j, die entweder 0 ist oder 1 ist. Und wir sagen, diese Zufallsvariable nehme den Wert 1 genau dann an, wenn EI' und EJ' verglichen werden. Ja? Und jetzt können wir eben daraus berechnen, was die Wahrscheinlichkeit, was diese erwartete Laufzeit ist. Das ist halt irgendwie der Erwartungswert von der von dieser Zufallsvariable, von der Summe aller dieser Zufallsvariablen für i kleiner j. Und dann wissen wir wieder, dass wir beim Erwartungswert, dass wir den da irgendwie reinnehmen können. Das heißt, es ist die Summe der Erwartungswerte der einzelnen Zufallsvariablen bei dieser Summenzufallsvariablen. Dann wissen wir, dass wir den Erwartungswert irgendwie so berechnen können. Hier ist die Klammer, glaube ich, müsste irgendwie so sein, geklammert. Genau. Und dann fällt halt der erste Teil, ja, also der Erwartungswert von xi ist halt die Wahrscheinlichkeit von xi mal 0, von xi gleich 0 mal 0 plus die Wahrscheinlichkeit von xi gleich 1 mal 1, weil das dann den Wert 1 ergibt. Und das ergibt dann eben insgesamt ja, probieren wir es mal mit irgendwie vielleicht Projektor aus- und anschalten. Wie bitte? Ist schon längst wieder da. Ah, wundervoll. Klopfen hat geholfen. Seht ihr? Ja. Also jedenfalls ist das also die Summe dieser Wahrscheinlichkeit, also die Summe der Wahrscheinlichkeiten, dass x, y gleich 1 ist. Und die müssen wir jetzt halt noch ausrechnen. So. Und dann, was wir jetzt zeigen wollen, dann nehmen wir jetzt mal das Ergebnis sozusagen vorweg. Und zwar, dass gerade diese Wahrscheinlichkeit eben 2 geteilt durch j minus i plus 1 ist. Und um das zu beweisen, schauen wir uns halt wieder diese Menge EI bis, bis j an. Und dann stellen wir halt fest, aus dieser Menge wird irgendwann ein einzelnes Element ausgewählt und das wird dann als Pivot-Element genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt, ja, ist ja eine sortierte Sequenz von I bis J gewesen, bis dahin bleibt diese ganze Menge M immer zusammen und diese Elemente EI und EJ werden eben dann genau einmal verglichen. Also wenn eines der beiden Elemente als Pivot-Element ausgewählt wird. Ja? Weil ja immer nur mit einem Pivot-Element verglichen wird. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, muss man sich jetzt eben angucken, dass entweder EI oder IJ als Pivot-Element ausgesucht werden. Und das ist halt, weil es insgesamt zwei Elemente sind, zwei von insgesamt m vielen Möglichkeiten. Und in M sind ja J minus I plus 1 viele Elemente und deswegen 2 geteilt durch J minus I plus 1. Ja, die Technik mag mich heute nicht. Gut. Dann die Laufzeit insgesamt ist also, wie wir gesagt haben, die Summe von i kleiner j mit x mit dieser Wahrscheinlichkeit hier, das war dieser Erwartungswert. Und jetzt haben wir eben ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit hier gerade diesem Term genügt. Und dann kann man eben das hier noch umschreiben, wenn man hier unten ein i kleiner j hat, dann geht man eben irgendwie von i gleich 1 bis n minus 1 und dieses j ist ja immer genau, es sind immer alle Zahlen, die größer sind als das i und deswegen fangen wir mit dem j bei i plus 1 an und gehen dann eben insgesamt 1 weiter. Ja? Also wir können hier dieses n sozusagen lassen wir weg, weil wenn i schon n ist, dann gibt es keine J mehr, die noch größer sein können, und deswegen ist die Iteration sozusagen leer. Ja, also das hier ist nur diese Summe hier anders hingeschrieben. Gut. Dann im nächsten Schritt machen wir so ein... Gibt es da eine Meldung? Nee. Im nächsten Schritt gibt es da so einen netten Indexwechsel. Also wir gucken uns an, von wo bis wo das hier tatsächlich iteriert. Also die erste Zahl hier unten, ja, ist J, ist I plus 1. Wenn wir hier I plus 1 einsetzen, dann ist das hier irgendwie I plus 1 minus I plus 1 ist irgendwie 2 durch 2 ist 1. Ja, also irgendwie geht das von, oder vielleicht machen wir es lieber so, 2 geteilt durch 1 plus Punkt, 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 bis, und jetzt schauen wir uns an, bis wo es hingeht, dann ist J gleich N, also N minus I plus 1, bis 2 durch N minus I plus 1, ja? Und das ist genau das, was jetzt hier passiert. Wir fangen mit K gleich 2 an und setzen dieses K hier unten ein. Das heißt also, das erste ist irgendwie... I plus 1, das ist hier durch 2. Entschuldigung, logisch, ja? Wenn wir hier I plus 1 einsetzen, steht hier I plus 1 minus I plus 1 ist 2. Ja, deswegen fangen wir hier bei 2 an. Dann haben wir genau diesen ersten Term hier. Ja? Und dann erhöhen wir dieses K, bis wir zum letzten Term kommen. Der letzte Term ist N minus I plus 1. Ja, wir warten kurz. Das ist vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, um sich da mal kurz in sich zu gehen und nochmal die Formeln auf einen wirken zu lassen. Also der letzte Term hier ist 2 geteilt durch n minus i plus 1. Und wenn wir halt jetzt hier oben bei k gleich n minus i plus 1 sind, dann kommt halt hier unten auch n minus i plus 1. Ja? Also typische Geschichte, Index wurde hin und her gewurschtelt. Gut, die 2 kann man jetzt natürlich nach vorne holen. Da ist nichts dabei, sonst bleibt alles gleich. Jetzt schätzen wir das nach oben ab. Also wir erhöhen hier die Grenze. Ja, also die erste Summe ist noch die gleiche geblieben. Aber bei der zweiten Summe gehen wir jetzt nicht mehr bis n minus i plus 1, sondern wir gehen sozusagen direkt bis n. Dadurch summieren wir mehr auf, dadurch wird die Zahl nur größer. Okay, deswegen kleiner gleich hier. Gut. Das Schöne ist jetzt, diese innere Summe, die hängt in dieser Situation hier nicht mehr von dem i ab. Ja? Und deswegen können wir jetzt einfach sagen, ist 2 mal n minus 1, also sozusagen, weil diese Schleife läuft der n minus 1 mal ab, diese hier, deswegen 2 mal n minus 1 mal diese innere Schleife, weil die jetzt eben diese innere Summe. Genau. Und bei dieser inneren Summe, da wird es jetzt nochmal ein bisschen komplizierter, und da kommt uns dann auch irgendwann dieser Logarithmus ins Spiel. Also jedenfalls, man kann das hier irgendwie mit dieser entenharmonischen Zahl ausdrücken. Und das liegt daran, dass die entenharmonische Zahl definiert ist. Also dieses Hn ist halt gleich der Summe von k gleich 1 bis n von 1 geteilt durch k. Ja, und das ist jetzt wiederum das gleiche wie die Summe von k gleich 2, weil wir haben ja unglücklicherweise k gleich 2 von 1 durch k und insgesamt dann bei der 1 eingesetzt kommt ja 1 durch 1, also plus 1 durch 1, schreibe ich es mal so hin. Logisch, 1 durch 1 ist 1, das heißt, wir können die 1 auf die andere Seite holen, das heißt, hier kommt sie weg und stattdessen steht hier hn minus 1. Okay? Und deswegen können wir diese Summe hier durch diese Definition von hn minus 1 ersetzen. Und dann bleibt halt insgesamt dieser Term übrig. Und jetzt kann man dieses hn kann man jetzt eben durch dieses hier nach oben abschätzen, eine obere Schranke, die muss man sich halt natürlich wieder eine andere Geschichte, wie das zu beweisen ist. Also hier ist einfach gegeben, dass man dieses hn durch 1 plus ln abschätzen kann. dann sind wir bei diesem Term hier. Dann diese 1 und diese 1 verschwinden. Und dann steht hier noch irgendwas. 2 mal minus 1 mal LNN. Das lassen wir wieder weg. Dadurch wird es wieder größer. Sind wir also letztendlich bei 2N LNN. Und jetzt haben wir es schon fast geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie uns im Gedächtnis haben, dass LN A, also LNN durch LN2 ist gleich log 2N. Und dann können wir das halt das ist diese typische, der Basiswechsel vom Logarithmus. Und dann schreiben wir LNN ist gleich log 2N mal LN2. Und dann, wenn wir das dafür hier einsetzen, dann haben wir die Formel erreicht. Gut. So viel dazu. Irgendjemand, der in Verzweiflung zurückgeblieben ist und noch Fragen hat? Scheinbar nicht. Dann gibt es hier noch eine leicht verbesserte Version von dem Quicksort-Algorithmus. Also da werde ich jetzt nicht mehr zu detailreich drauf eingehen. Also die Idee ist irgendwie, man kann hier sich einen rekursiven Aufruf sparen, indem man sozusagen den aktuellen rekursiven Aufruf für einen von den beiden Aufrufen behält. Ja, also hier unten, anstatt zweimal abzusteigen, steigen wir nur einmal ab, entweder in die eine oder andere Richtung und machen halt sozusagen, anstatt dann abzusteigen, gehen wir halt wieder nach oben und machen und kümmern uns um die anderen Teil von dem Feld selbst. Und die zweite Sache ist, dass man hier irgendwie feststellt, dass vielleicht, wenn nur noch ganz wenig Elemente zwischen diesem R und diesem N sind, zwischen diesem R und diesem L sind, dass es sich dann nicht mehr wirklich lohnt, diesen Quicksort-Algorithmus zu machen. Und deswegen also sozusagen nur solange dieser Bereich hier größer ist als dieses N0, machen wir diesen Algorithmus. Und ansonsten für ein kleines Intervall machen wir diesen Insertion-Sort-Algorithmus. Ja, also es ist nicht groß anders. Und hier unten wählen wir halt für den rekursiven Abstieg den größeren Teil von dem Feld aus. Gut. Das war es dann soweit für Quicksort. Also ihr könnt das, sollt euch das nochmal vielleicht auf euch wirken lassen, weil das eben, denke ich mal, ganz zentrales Sortierverfahren ist. So. Jetzt kommt nochmal was auch noch sehr viel mit Quicksort zu tun hat. Man kann diesen Quicksort-Algorithmus nämlich noch für was anderes verwenden, und zwar für diese Rangselektion. So, jetzt erstmal, was ist es überhaupt, Rangselektion? Ja, also, wenn ihr euch vielleicht an unsere geistreichen PGDP-Aufgaben erinnert, da musstet nicht an UNO, sondern an was. Ja, da musstet ihr irgendwann mal in einem Feld, die Aufgabe hieß, glaube ich, Arrays, musstet ihr gleichzeitig das größte und das kleinste Element bestimmen. Ja? Und wie ihr bestimmt noch wisst, beziehungsweise was nicht ganz leicht zu überlegen ist, muss man bloß ein einziges Mal über dieses Feld drüber laufen und hat halt irgendwie zwei Variablen und kann damit ganz leicht dieses kleinste und größte Element bestimmen. Die Frage ist jetzt aber, was machen wir, wenn wir nicht das kleinste Element haben wollen, sondern zum Beispiel das drittkleinste oder das viertkleinste Element, ja? Beziehungsweise allgemein eben das k-kleinste Element. Da gibt es ja so ein paar Beispiele, wo man das braucht, zum Beispiel, wenn man diesen Median bestimmen möchte, denn der Median ist ja gerade dieses Floor von n halbe kleinste Element. Ja? Das ist ja gerade der Median. So, also das Problem Rangselektion, finde k-kleinstes Element in einer Menge von n-Elementen. Gut, es gibt da natürlich irgendwie eine offensichtliche Lösung für das Problem. wir sortieren irgendwie dieses Feld. Ja, das braucht irgendwie Zeit, O von N log N. Und dann nehmen wir halt einfach das Kater-Element von unten oder von oben, je nachdem, wie rum wir es sortiert haben. Ja, die Frage ist nur, brauchen wir dazu wirklich N log N Zeit? Die Antwort ist nein und das sehen wir gleich. Und hier der Algorithmus, den wir jetzt besprechen werden, der heißt halt Quick Select, weil er halt sehr ähnlich ist zu Quicksort, mit dem Unterschied, dass wir nur auf eine Seite absteigen. Ja? Also praktisch gesehen machen wir Quicksort, aber lassen einen rekursiven Aufruf weg. So. Jetzt schauen wir, was das genau bedeutet. Also wir haben wieder so ein nettes Beispiel hier. 10 ist wieder unser Pivot-Element. Pivot-Element kommt hierhin. Aber jetzt sozusagen statt nach hier abzusteigen und nach da abzusteigen, steigen wir nur auf diese Seite ab und machen hier weiter. Und dann werden wir natürlich entsprechend schneller fertig. Ja, und der hintere Teil, der bleibt eben unsortiert. Müsst ihr in dem Moment noch nicht sehen, warum das jetzt hilft zur Bestimmung vom k-kleinsten Element, aber sehen wir gleich. Also vielleicht erstmal, was der Algorithmus dann tatsächlich macht. Also, was wir tatsächlich bestimmen wollen, ist eben dieser Wert von dem k-kleinsten Element. Und wenn wir den sozusagen in einem Bereich bestimmen sollen, der nur ein Element enthält, dann wissen wir, dass wir genau dieses Element zurückgeben müssen. So. Dieses if tut natürlich irgendwie annehmen, dass es sich um ein valides k handelt. Ja? Also, dass man das ursprünglich mal in einem Feld aufruft, was zum Beispiel 10 Elemente hat. Wenn man da drin das drittkleinste Element haben will, dann ist das eine valide Anfrage. Ja, wenn man das an einem Feld aufruft, das 27. kleinste Element in einem Feld mit 10 Elementen ist irgendwie eine unsinnige Anfrage. So. Dann wählen wir uns unseren Median aus. In dem Fall halt hier zufällig. Also nehmen dann diesen zufälligen Index Z für den Median, tauschen den mit dem rechten Element. Ja, also Element P ist AR. Und, hier tauschen wir es und dann nehmen wir einfach das rechte Element. Ja, also praktisch gesehen haben wir uns ein zufälliges Element für den Median ausgewählt, machen dann aber weiter wieder wie immer, dass wir dann eben den Index vom rechten Element für den Median nehmen. Ja, also das ist bloß was man hier sozusagen davor macht, diese zufällige Wahl vom Pivot-Element. Nicht Median, ich sagte glaube ich Median, Pivot meine ich natürlich. So, gut. Dann der normale Quicksort-Algorithmus. Ja? Also Elemente werden gegenüber dem Pivot-Element ausgerichtet. Zum Schluss, Pivot-Element kommt an die richtige Stelle, wie schon beim Quicksort-Algorithmus. Aber jetzt eben der entscheidende Teil ist eigentlich nur hier. Wenn jetzt dieses K kleiner ist als das I, ja? Also, wir haben hier irgendwie ein Feld. Unser Pivot-Element ist hier. Also, das I dann zum Schluss. Dann sind hier alle kleiner als das Pivot-Element. Die sind alle größer als das Pivot-Element. Ja, das I ist jetzt hier zum Beispiel, 8. Index 8. Ja, also nicht der Wert, sondern das I. Und wenn wir jetzt sozusagen zum Beispiel das viertkleinste Element suchen, ja, dann wissen wir schon, dass wir jetzt nur noch hier schauen müssen, ja, weil die Elemente sind ja alle sozusagen, weil hier sind ja schon mehr als 4 Elemente drin, ja, das heißt also das viertkleinste muss irgendwo da liegen. Deswegen, wenn k kleiner als i ist, machen wir einfach Quick Select mit dem gleichen k wie vorher. Im Bereich L bis I minus 1. Soweit so schön. Und bei dem zweiten Aufruf, deswegen stocke ich gerade, meine ich das, was... Also, Die grundlegende Idee ist jetzt natürlich im zweiten, wenn sozusagen wir in dem zweiten Bereich sind, dann müssten wir einfach in den zweiten Bereich absteigen. Woran ich jetzt allerdings ein bisschen zweifle, ist, ob wir das wirklich mit K machen müssen. Weil wir haben ja jetzt sozusagen wir haben ja jetzt eigentlich eine ganze Menge an Stellen hier übersprungen, die müssten wir eigentlich von dem K abziehen, oder nicht? Schon, oder? Also ich will mich jetzt nicht live, lehnt man sich ja immer leicht aus dem Fenster. Also das kommt mir suspekt vor. Wir sehen gleich nochmal eine kleine Abwandlung von dem Algorithmus, da ist es auf jeden Fall korrekt. Ja, also hier noch ein kleines Fragezeichen dahinter, aber prinzipiell die Idee ist, dann müssen wir halt dieses K kleinste Element hier drin suchen. So. Jetzt nochmal dieses Quick Select ein bisschen anders, mehr oder weniger gleich, aber ein bisschen anders hingeschrieben. Ja, also wir suchen wieder das k-kleinste Element in diesem Array S. Jetzt kommt hier eben diese Assertion, wie ich vorhin schon sagte, also das muss irgendwie mehr Elemente als k oder mindestens so viele Elemente wie k muss es irgendwie in dem S geben. Und dann wählen wir eben hier unser Pivot-Element aus. Und jetzt bauen wir uns, und den Algorithmus, den besprechen wir jetzt vor allem nicht, weil er irgendwie, sondern einfach, weil er irgendwie leichter ist, um nachher in den Beweisen darüber zu sprechen. Ja? Also wir wählen uns jetzt irgendwie drei Mengen aus. Ja? Und diese Menge A, das sind genau die Elemente in S, die kleiner sind als P. Also einfach die kleiner sind als das Pivot-Element. Und jetzt vergleichen wir die Anzahl der Elemente in dieser Menge von kleineren Elementen mit K. Und wenn K sozusagen kleiner ist als die Anzahl der kleineren Elemente, dann sagen wir einfach, ruft unser Select rekursiv auf mit dem K in diesen kleineren Elementen. Ja, das ist also im Prinzip dieser Aufruf hier. Ja, dann schauen wir uns an, schauen wir uns die Elemente an, die gleich sind dem P hier unten, ja? Und wenn wir sozusagen nicht in dem kleinen Bereich sind, aber sozusagen in dem Bereich sind von den kleineren Elementen plus den gleichen Elementen, dann sind wir fertig. Ja, weil dann haben wir gerade dann ist sozusagen unser K kleinstes Element muss dann gleich sein einem Element aus dieser Menge, B, und damit haben wir sozusagen mit diesem Pivot-Element schon dieses k-kleinste Element gefunden. Ja, also das entspricht diesem Return k hier unten, wenn wir es sozusagen gefunden haben. Und zum Schluss, wenn dem auch nicht so ist, dann sind wir jetzt tatsächlich, müssen wir nach rechts absteigen. Und also wählen uns C, die Menge derjenigen Elemente in S, die größer sind als P. Und dann suchen wir sozusagen das k-kleinste Element in dieser Menge. Aber jetzt ziehen wir eben die Anzahl von kleinen Elementen und die Anzahl von gleichen Elementen, die ziehen wir ab, weil die überspringen wir ja. Ja? Gut. So, dann ein Beispiel, wie dieser Algorithmus funktioniert. Also angenommen, wir haben diese Eingabesequenz hier und hier ist die 2, die suchen wir uns als P aus. Also in dem Falle wählen wir einfach das mittlere Element als Pivot. Dann unterteilen wir eben diese Sequenz. Ja, also wir wollen das siebtkleinste Element finden. Wir unterteilen die Sequenz halt jetzt in diese Elemente, die kleiner sind als das Pivot. Das sind die beiden Elemente, die Größe 1 haben. Also die 1 sind dann diejenigen Elemente, die gleich sind dem Pivot. Das ist in dem Fall nur ein einziges, die 2. und dann die Elemente, die größer sind als das Pivot. Und hier sehen wir eben, dass wir nach rechts gehen müssen, ja, weil die 7 größer ist. Das heißt, wir ziehen dann diese drei Elemente, die wir überspringen, die ziehen wir von der 7 ab. Das heißt, wir suchen dann in dieser Restsequenz hier von der rechten Seite, suchen wir dann das viertkleinste Element. Dann teilen wir sie wieder auf in Elemente, die kleiner sind. Also wir wählen als Pivot wählen wir die 6. Teilen es wieder auf in die Elemente, die kleiner sind, die gleich der 6 sind und die größer sind. Und jetzt sehen wir halt, weil wir das viertkleinste Element suchen, sind wir in dieser Sequenz hier. Also schauen wir uns diese Sequenz an. Wir verändern das K nicht, weil wir nach links gehen. Wir suchen also jetzt das viertkleinste Element in dieser Sequenz. Dann teilen wir es wieder auf in Elemente, die kleiner sind. Das sind die 3, 4, 3. Ja, weil das Pivot ist die 5. Die 5, 3 mal die 5 sind gleich groß. Und Elemente, die größer sind, da gibt es kein einziges in dem Falle. Und jetzt sehen wir halt, dass wir sind nicht in diesem Bereich hier und testen dann ja als nächstes, ob wir in dem Bereich derer Zahlen sind, die gleich dem K sind, also ob wir in diesem Bereich landen, und wir landen in diesem Bereich und deswegen sind wir fertig und wissen, dass das siebtkleinste Element in dem Dings da eine 5 ist. Gut, also zusammenfassend, wir teilen dieses Feld jeweils in 3 Subsequenzen auf. In A die Menge der Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element. In B die Sequenz der Elemente, die gleich dem Pivot-Element sind. Und C die Sequenz der Elemente, die größer als diesem Pivot-Element sind. Und T von N sei dann jetzt im Folgenden unsere Laufzeit, für erwartete Laufzeit bei N-Elementen. So. Jeder verstanden? Ich glaube schon. Na, also wer Quicksort verstanden hat, für den sollte das prinzipiell nicht so schwierig sein. Aber jetzt müssen wir uns halt doch wieder durch den mathematischen Teil quälen. Und zwar, dass wir die tatsächlich beweisen, was uns jetzt natürlich irgendwie freut, dass die Laufzeit dieses Algorithmus tatsächlich linear ist und eben nicht in O von n log n. Gut. Und zu dem Beweis teilen wir das, überlegen wir uns erstmal, über welche Wahl von einem Pivot-Element wir uns denn freuen können und bei welcher Wahl das Pivot-Element eigentlich eher schlecht gewählt ist. Ja? Also wir würden mal sagen, wenn das Pivot-Element irgendwo hier in der Mitte ausgewählt wurde, ja, dann sagen wir, das Pivot-Element wurde gut gewählt. Und das heißt, weil wir irgendwie auf beiden Seiten einen großen Teil haben und damit viele Elemente beim rekursiven Abstieg sozusagen überspringen können. Also wenn das im mittleren Drittel liegt, sagen wir, ist es gut. Und ansonsten ist es halt nicht so gut gewählt. Und jetzt überlegen wir uns, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut gewählt wurde. Ja? Und das ist ja genau die Wahrscheinlichkeit eben, dass wir, wenn wir zufällig das auswählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt genau ein Drittel. Weil es gibt 3 Drittel und dass wir genau im richtigen Drittel landen, ist dann eben genau ein Drittel. Gut. Und dann die erwartete Zeit bei n Elementen. Also außerhalb der rekursiven Aufrufe brauchen wir irgendwie lineare Zeit. Ja, weil wir da irgendwie das aufteilen und so weiter. Also das ist alles linear. Jetzt wenn das Pivot-Element gut gewählt wurde, ja, dann ist der Restaufwand, also sozusagen den Aufwand, den die rekursiven Aufrufe jeweils noch benötigen, der ist dann nur noch 2/3 von dem N. Ja? Und wenn wir das Pivot-Element schlecht wählen, zufällig, mit Wahrscheinlichkeit 2/3, dann ist der Restaufwand, ja, da wollen wir gar nicht mehr groß unterscheiden, sondern dann sagen wir einfach, der Restaufwand ist ja irgendwie dann, also ein Element wird es auf jeden Fall zwar kleiner, aber über solche Pfennige wollen wir gar nicht streiten. Also sagen wir einfach, in dem Falle bleibt der Aufwand gleich. Und dann versuchen wir halt irgendwie damit was sinnvoll ist auszurechnen. Also, wir nehmen sozusagen wieder den Erwartungswert. Wir sagen, T von N ist dieser lineare Aufwand plus mit P sind wir eben auf der guten Seite. Also P mal den gezweidrittelten Aufwand. Und 1 minus P haben wir mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P haben wir den Aufwand T von, haben wir wieder den Aufwand T von N, also unveränderten Aufwand. So, jetzt, was wir jetzt machen ist, wir holen das hier irgendwie auf die andere Seite rüber. Ja, also da hier steht jetzt dann T von N minus P mal T von N. So, das heißt, das hier hebt sich mit dem da auf und das andere kommt rüber. Das heißt, hier steht dann P mal T von N kleiner gleich dieser Geschichte da. Und in der Zeile ist es nur noch mal ein bisschen roter. Ne, wir teilen jetzt durch P und jetzt haben wir eben eine Abschätzung für dieses T von N. Ja? Und jetzt überlegen wir uns, welche Terme, wenn wir diese, indem wir uns einfach mal, das ist generell eine gute Herangehensweise, wenn man so irgendwie so vielleicht mehr oder weniger erraten möchte, wie sich so eine Rekursion entwickelt, dann kann man einfach mal ein paar Werte einsetzen und schaut, was passiert. Und das machen wir jetzt hier. Also wir sagen, okay, für dieses T von 2 Drittel N, ja, wenden wir wieder unsere Vorschrift hier an. Und das heißt, wir haben hier wieder C mal N, das ist dann eben C mal 2 Drittel N, geteilt durch P plus, und dann kommt hier der nächste Term von dieser Rekursion. Ja? Das ist dann T von N mal 2 Drittel Quadrat und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt sehen wir halt irgendwie, wenn man diesen Schritt jetzt hier immer wieder wiederholt, dann kommt man irgendwie dahin. Ja? Also es wird jedes Mal größer, weil wir ja immer weil das Tn ja schon selbst eine Abschätzung von unten ist und nur von oben von dieser Formel begrenzt wird. Also deswegen wird es immer größer, aber expandiert eben dazu. Ja, also dieses C mal Pn kommt jedes Mal wieder, aber eben erst mit der 1, dann mit mal 2 Drittel, dann mal 2 Drittel zum Quadrat, mal 2 Drittel hoch 3 und so weiter und so fort. Ja, das heißt, insgesamt kann man das dann irgendwie so hinschreiben. Ja, also Cn durch P mal die Summe aus 2 Drittel hoch i. Und jetzt ist das eben irgendwie diese geometrische Reihe und da gibt es diese nette Formel. Also Summe i größer gleich 0, q hoch i mit q kleiner 1, ja, ist gleich 1 durch 1 minus q. Ja? Und deswegen hier diese Umformung ist gleich 1 durch 1 minus 2 Drittel. Ja, 1 minus 1 durch, also 1 minus 2 Drittel ist 1 Drittel, 1 durch 1 Drittel ist 3. Hier unten kommt nochmal geteilt durch 1 Drittel, also nochmal 3. 3 mal 3 ist 9, deswegen 9. 9 cn ist immer noch linear und damit ist es insgesamt linear. So, damit ist auch QuickSelect schon wieder tot. Keine Fragen, dann geht's gleich weiter. Und zwar mit Sortieren schneller als O von N log N. Also wenn ihr euch dunkel erinnert, wir hatten das auch schon in der Vorlesung hier. Es gibt einen Beweis, dass man, wenn man sortiert, indem man Schlüssel paarweise vergleicht, ja, das ist, sind im Prinzip die ganzen Sortierverfahren, die ihr bisher kennt, ja. Quicksort vergleicht mit dem Pivot-Element, ja. Merge-Sort, alle die sind alle darauf aufgebaut, dass sie die Schlüssel miteinander vergleichen. Und dann kann man nicht besser werden als O von N log N. Jetzt ist die Frage, was passiert? Es lag doch nicht am Klopfen. Wir brauchen eine neue Theorie. Okay, was passiert, wenn die Schlüsselmenge mehr Struktur hat? Ja? Also können wir irgendwie ausnutzen, wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben nur Zahlenstrings, die aus einer bestimmten Menge Ziffern bestehen. Jetzt stellt euch mal die ganz einfache Situation vor. Ihr habt die Zahlen von 1 bis 9. Die sind irgendwie chaotisch in einem Feld drin. Und ihr wollt die sortieren. Ja? Da liegt irgendwie die Idee nahe, wenn ihr genau wisst, es sind die Zahlen 1 bis 9, ihr macht ein neues Feld von der richtigen Größe und guckt euch einfach den Wert an und schreibt den an den Eaton, also schreibt sozusagen den Wert an der Stelle i an den Eaton-Index. Ich meine, in dem Fall ist das Ergebnis natürlich langweilig, weil dann genau das Feld, was halt die Elemente 1 bis 9 hat, rauskommt, ja. Aber das Verfahren ist irgendwie offensichtlich. Und auf der Idee baut dieses jetzt hier auf. Also wir vergleichen, wir überlegen uns, wir denken uns, wenn wir längere Zahlen haben, ja, dann ist in den meisten Situationen reicht schon, wenn wir uns einfach mal die erste Ziffer vergleichen. Ja? Und nur bei gleichem Anfang kommt es dann auf die übrigen Zeichen an. Ja? So. Also. Nochmal das Beispiel. Die Elemente sind im Bereich von 0 bis k-1. Ja? Also zum Beispiel in dem Falle, bei meinem Beispiel war k jetzt 10. Dann verwenden wir einfach solche k viele Buckets, also in dem Falle waren es 10 Buckets, und sortieren die eben einfach direkt in diese Buckets ein. So, und wie läuft das jetzt? Also wir haben irgendwie ganz einfaches Sortierverfahren, wir haben diese Ausgabesequenz, ein Array von Ausgabesequenzen B und sagen, für jedes Feld, für jedes Element in dieser Eingabesequenz nehmen wir sozusagen den Schlüssel einfach als Adresse oder als Index, und das ist sozusagen dieser entscheidende Punkt. Wir nehmen uns sozusagen diesen Schlüssel als Index in dieses Ausgabefeld und hängen an der Stelle Key E, hängen wir dieses Element E hinten an die Liste an. Und zum Schluss hängen wir alle Listen aneinander. Ja? Also damit kann man sich jetzt ungefähr schon mal vielleicht vorstellen, noch nicht mehr, aber man kann sich zumindest schon mal vorstellen, wie man auf diese Weise in linearer Zeit es schaffen könnte, Zahlen nach der ersten Ziffer zu sortieren. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Zahl hat und man nimmt als Key E die erste Ziffer, dann würde man mit diesem Verfahren die Zahlen irgendwie nach der ersten Ziffer sortieren. Aber innerhalb von dieser ersten Ziffer werden sie natürlich noch unsortiert. Ja, also in den jeweiligen Listen. So, und bevor wir dieses Problem angehen, schauen wir erstmal, was die Laufzeit davon ist. Ja, und das ist ja in dem Fall ganz einfach. Also wir haben irgendwie, hier gehen wir einfach einmal linear durch die Liste durch. Also sozusagen, wir schauen uns jedes Element an, daher kommt dieses N hier. Und zum Schluss machen wir irgendwie dieses Concatenate. Und dieses Concatenate muss einmal über alle diese K-Buckets drüber gehen und muss diese K-Listen hinten aneinander hängen. Also ist das irgendwie, hat es irgendwie eine Laufzeit von N plus K. Und wichtig jetzt an diesem Verfahren ist, dass dieses K-Sort stabil ist. Ja? Und stabil meint, dass die Elemente, die den gleichen Schlüssel haben, ja, nicht vertauscht werden. Muss man kurz auf sich wirken lassen, warum das so ist. Das liegt daran, dass wir gehen ja von vorne nach hinten durch die Sequenz durch. Hier, das ist natürlich wichtig bei diesem for each, sonst funktioniert es nicht. Wir gehen von vorne nach hinten durch die Sequenz durch. und tun dann immer in dem jeweiligen Bucket das Element hinten anhängen. Ja? Und wenn wir von vorne nach hinten durchgehen und das immer hinten anhängen, dann wissen wir, dass in der Ausgabesequenz zwei gleiche Elemente, die in der Eingabesequenz hintereinander standen, auch in der Ausgabe wieder hintereinander stehen. Ja? Und wenn ein Sortierverfahren diese Eigenschaft hat, also gleiche Elemente werden nicht durcheinander gewurstelt, dann ist es stabil. So. Dafür ist es eben wichtig, dass wir sie hinten anhängen, wie gerade gesagt. Gut. Und daraus kann man eben dieses Sortierverfahren Radixsort bilden. Und zwar verwenden wir dafür eine k-adische Darstellung der Schlüssel, also zum Beispiel k ist 10, ja? Dann sind die Schlüssel zur Basis 10 dargestellt, ja? Also dieses ganze k und d kann einen vielleicht auf den ersten Blick erstmal wahnsinnig machen. Deswegen stellt euch einfach vor, groß k ist jetzt 10, ja? Das heißt, wir nehmen an, die Schlüssel sind Zahlen aus dem Bereich 0 bis k hoch d, ja? Und d ist die Anzahl der Stellen. Ja, also wenn wir zum Beispiel Zahlen hätten zwischen, als Schlüssel, Zahlen zwischen 0 und 999, also das sind alle dreistelligen Zahlen, ja, dann wäre d eben 3, 10 hoch 3 ist 1000, minus 1 ist 999, passt also. Ja, also, und jede einzelne Stelle ist zwischen 0 und k minus 1, also zwischen 0 und 10 minus 1 zwischen 0 und 9. Logisch, das wären so die Zahlendarstellung zur Basis 10, so wie wir sie uns am einfachsten überlegen können. Und jetzt eben die entscheidende Idee. Wir fangen an und sortieren das Feld zunächst mit diesem K-Sort nach der niedrigwertigsten Ziffer. Jetzt muss man einen Moment auf sich wirken lassen, bevor man die Idee sozusagen nachvollziehen kann. Und dann nacheinander mit immer höherwertigen Stellen. Und wichtig ist, dass wenn wir nach den höherwertigen Stellen sortieren, wir die niederwertigen nicht hin und her tauschen. Bevor wir uns da jetzt nochmal ein bisschen ein Beispiel angucken, dann wird es auch wahrscheinlich klarer. Erstmal, wie wir das Verfahren dann tatsächlich implementieren. Also das ist jetzt hier ein bisschen doof, weil irgendwie hat dieses K-Sort jetzt einen neuen Parameter bekommen, den es vorher nicht hatte. Aber man muss es sich einfach so vorstellen, in diesem K-Sort hier oben, da war dieses Key ja irgendwie noch nicht definiert. Ja? Und dieser zusätzliche Parameter, der sagt halt jetzt, wie man diesen Key berechnet. Also schlicht und ergreifend, Key von dem Element ist die i-te Stelle. Ja? Also wir übergeben dem K-Sort und nimm als Key von e die i-te Stelle von dem e. Ja? Aber von niedrigstwertigsten angefangen. Ja? Also wenn wir irgendwie so eine Zahl hätten, 4242, ja, und wir würden K-Sort mit S und 1 aufrufen, dann wäre eben der Key von diesem Dings da hier, Key von dem da wäre dann, also wenn I gleich 1 ist, nicht 0, sondern 1, dann wäre das eben diese 4 hier. Ja? Ja, okay, niederwertigste Stelle, zweitniederwertigste Stelle sozusagen, mit Index I gleich 1. Ja? Und man kann jetzt halt sich überlegen, dass man das berechnen kann, indem man Key von x durch k hoch i teilt, ja? Warum? Key ist, also dieses hier ist das Key, ich teile das durch k hoch i. K hoch i ist in dem Falle 10, ja? Wenn ich es durch 10 teile, dann bleibt noch übrig 424. Logisch? Also wir sind natürlich immer, weil es ein Integer ist, Komma verschwindet, wird abgerundet, 424. Und jetzt nehmen wir es modulo 10. Modulo 10 tut eben genau dieses hier wegmachen und dann bleibt halt noch gerade die 4 übrig. Okay, deswegen funktioniert das so, wie es da steht. Gut. Und jetzt, das geht so, weil dieses K-Sort eben stabil ist. Ja? Also wenn wir die Elemente schon mit den niederwertigeren Ziffern sortiert haben, also sagen zwei Elemente, die gleich sind bezüglich der einer bestimmten Ziffer, aber schon sortiert sind beziehungsweise bezüglich der niederwertigeren Ziffern, die bleiben sozusagen durch diesen Aufruf von dem K-Sort erhalten, also ihre Reihenfolge und damit sortiert untereinander. Ja? Gut. Noch vor dem Beispiel schnell die Laufzeit. Laufzeit ist jetzt offensichtlich, wir wussten ja, n plus k war die Laufzeit von dem K-Sort und das machen wir jetzt irgendwie, d mal rufen wir das auf, also d mal n plus k. Ja, ist in dem Falle ganz einfach. So, jetzt endlich ein Beispiel. Also wir haben jetzt hier ein paar dreistellige Zahlen und wie gesagt, wir sortieren zunächst nach der niederwertigsten Stelle, also nach der 2. Ja, dazu bauen wir jetzt diese Buckets auf. Ja, der erste Bucket hier, also wir haben jetzt hier nur die Buckets eingezeichnet sozusagen, die auch tatsächlich seine Elemente enthalten. Ja, also zuerst kommen diese Elemente, dann kommen, weil die hinten eine 2 haben, kleinste Nummer, dann kommen die mit der 3, dann kommen die mit der 4 und zum Schluss die mit der 7 hier. Ja, jetzt sind sie sortiert nach der kleinsten, nach der niederwertigsten Stelle. Dann kommt das Concatenate. Concatenate hängt diese ganzen Buckets hier einfach wieder aneinander. Was dann rauskommt, ist diese Sequenz hier, die nach der niederwertigsten Stelle bereits sortiert ist, aber eben nach den übrigen Stellen noch nicht. Ja? Das heißt, jetzt sortieren wir nach der zweiten Stelle. Wieder wird bucketiert und jetzt sind sie halt nach der zweiten Stelle sortiert. Aber auch nach der ersten Stelle. Nach der niederwertigsten, weil wir eben diese Sortierung bezüglich der niederwertigsten Stelle nicht kaputt machen. Was wir jetzt gleich nochmal sehen im letzten Schritt. Ja? Also dann wird wieder Concatenate aufgerufen, dann kommt wieder das hier raus und jetzt zum Schluss sortieren wir nach der höchsten Stelle. Und jetzt schauen wir nochmal, wo wir das sehen, wo das wichtig ist, dass wir es nicht kaputt machen. Ja? Also wir wissen ja, diese Sequenz hier ist schon nach der zweiten Stelle sortiert. Ja? Und jetzt suchen wir uns mal zwei Zahlen raus, die tatsächlich nach der ersten Stelle gleich sind. Das ist zum Beispiel diese Nummer hier und diese Nummer. Ja? Die dürfen jetzt, die sind also sozusagen, wenn wir jetzt nach der vordersten Stelle, nach der höchstwertigen Stelle sortieren, dann sind diese beiden Elemente von dem K-Sort, werden die als gleich betrachtet, weil der Key beide Male 0 ist. Jetzt ist es sozusagen wichtig, dass sie korrekt sortiert werden nach den übrigen Stellen. Diese Sortierung ist ja schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist es eben wichtig, dass dieses K-Sort die beiden Elemente nicht wieder vertauscht, obwohl sie gleich sind. Genau. Und das ist Radix-Sort. Eigentlich ein sehr, finde ich, interessantes Verfahren, weil man eben irgendwie sich so einschießt auf diese vergleichsbasierten Verfahren, wo man eigentlich dann diese schöne Schranke und denkt sich, besser geht's nicht und dann kommt so eine Idee und man sieht, es gibt doch wieder noch andere Möglichkeiten. Also finde ich durchaus sehenswert. Gut. Ja, endlich meine Frage. Ja. Wenn man von der anderen Ziffer anfängt, das wäre nicht so gut. Jetzt überlegen wir uns mal, was passieren würde, ja? Wenn du bei der obersten Ziffer anfängst, ja, dann würdest du sozusagen im letzten Schritt sozusagen, stell dir vor, du hast hier irgendwo, wo haben wir denn eine ganz große Zahl? Wir haben hier zum Beispiel eine 2. Ja? Nach der würdest du erst sortieren und dann hätte die hier hinten zum Beispiel, also tun wir zum Beispiel mal die Zahl uns vorstellen, 009. Die müsste ja ganz nach vorne, nach hier. Ja, weil sie irgendwie die kleinste Zahl ist. Ja? Na, natürlich hinter die 003, ist jetzt wurscht, ja, also jedenfalls relativ weit nach vorne, ja. Wenn du aber erst nach der ersten Ziffer sortieren würdest und im letzten Schritt nach der 9, dann würde die irgendwie ganz nach hinten wandern, ja. Also du würdest sozusagen, du musst mit der Ziffer anfangen, die bei der Sortierung die niedrigste Priorität hat, ja. Also auch im String, wenn ihr Namen sortieren würdet, müsstet ihr mit dem letzten Buchstaben anfangen, sozusagen mit dem, der am Ende am unwichtigsten ist. Ja, weil das Sortierverfahren immer wieder, also ist stabil bedeutet ja nur, dass die Sortierung von gleichen Elementen erhalten wird. Aber bei ungleichen Elementen natürlich nicht. Und deswegen würde man sozusagen, wenn man zum Schluss die niedrigst priorisierte Sortierung macht, würde man die Sortierung von vorher zerstören. ist es ungefähr so halbwegs. Muss man sich vielleicht noch mal ein paar Beispielen durchdenken. Das ist, aber es ist jedenfalls ganz entscheidend, dass wir die niederwertigste Ziffer mit der anfangen. Weitere Fragen? Also was die Fragen angeht, ihr seid ja im Prinzip sehr fleißig auf Piazza. Ich habe schon eigentlich das Wochenende über sonst nichts anderes mehr, alles aus dem Terminkalender gestrichen. Gut. So. Dann nächstes Kapitel. Wie lange haben wir denn überhaupt noch? Halbe Stunde. Externes Sortieren. Ja? Die Frage ist, was bedeutet externes Sortieren? Also es geht hauptsächlich darum, was kann man denn machen, wenn man einen Hauptspeicher hat, ja, der ist irgendwie so groß wie dieses graue Kästchen hier, hat Größe M. Also das sind irgendwie so ein paar, diesen Buchstaben, den müsst ihr euch jetzt irgendwie in euren Kopf einprägen, weil der leider auf den nächsten Folien immer wieder vorkommt. Und das gleiche gilt für dieses B hier. Also M ist einfach die Größe von eurem Hauptspeicher und dann habt ihr irgendwie so eine, zum Beispiel eine Festplatte hier unten und die ist halt viel größer als der Hauptspeicher. Und jetzt wollt ihr zum Beispiel ein Array sortieren, was ihr auf die Festplatte gespeichert bekommt, als zum Beispiel als Datei aus dem Internet runterladet, aber dieses Array passt gar nicht ganz in diesen Hauptspeicher rein. Und die Frage ist, welches Sortierverfahren könnte man da nehmen? Es wäre jetzt gleich zum Beispiel mal eine gute Stelle, um das Publikum einzubeziehen. Welches Sortierverfahren meint ihr, würde sich da anbieten? Ja? Genau, Merge Sort, im Prinzip genau die richtige Idee, weil man eben bei Merge Sort irgendwie, man teilt einmal auf, dann beschäftigt man sich nur mit dem einen Teil, immer mit dem anderen Teil und zum Schluss muss man die irgendwie mergen, das kriegt man auch noch hin. Deswegen, die Idee ist, man möchte möglichst wenig Zahlen austauschen. Ja, natürlich könnte man irgendwie so sagen, man baut sich einfach eine Funktion, die irgendein Get-I und ein Set-I, die das ite Element von der Datei holt und beziehungsweise das ite Element von der Datei wieder rausschreibt. Ja, und mit dieser netten Abstraktion könnte man dann einfach irgendein Sortierverfahren, was man sonst auch verwendet, ja, also zumindest jedes, was in place funktioniert, könnte man damit ganz leicht implementieren. Aber das Problem, was man damit hätte, ist, man hat irgendwie ganz viel Austausch zwischen Daten vom Arbeitsspeicher und von der Festplatte. Und das würde das Sortierverfahren unglaublich langsam machen, weil ja da Größenordnungen dazwischen liegen in der Zugriffszeit. Ein ähnliches Problem hat man eigentlich auch schon vorher, weil man ja auch Elemente im Cache hat und die möchte man auch möglichst selten austauschen durch Elemente vom Arbeitsspeicher. Und jetzt also schon die Idee, die auch Ihr Kommilitone schon völlig richtig gesagt hat, wir können Merge Sort verwenden. Und der Vorteil von Merge Sort ist eben, dass wir oft aufeinanderfolgende Elemente verwenden. Ja? Also denkt mal zum Beispiel an diese Merge-Phase. Ja? Wir haben irgendwie diesen linken und den rechten, die linke und die rechte Hälfte und wir nehmen immer das nächste Element von einem von beiden. Ja? Aber wir springen nicht irgendwie an eine ganz andere Stelle vom Feld, sondern wir gehen da irgendwie konsekutiv durch und das ist eben schneller, weil wir schnell Elemente hintereinander von der Festplatte lesen können, aber wenn wir irgendwie zwischen irgendwelche Elemente von der Festplatte lesen wollen, dann dauert das länger. Also, unsere Eingabe ist irgendwie ein großes Feld auf der Festplatte und die Annahme ist, dass die Anzahl der Elemente n durch diese Blockgröße b teilbar ist, ja? Und auch unser Hauptspeicher m ist auch in b-Blöcke aufteilbar, ja? Und wenn nicht, dann kann man das irgendwie mit dem maximalen Element auffüllen oder so. Also das sind Randfälle, interessieren uns ja normalerweise nicht. Gut. Dann gibt es in dieser ersten Phase, welche wir hier Run Formation Phase nennen, laden wir wiederholt, ja, Teilfelder der Größe M in den Speicher. Ja, nochmal, wer M schon wieder vergessen hat, das war die Größe des Hauptspeichers. Also wir schreiben unseren Hauptspeicher voll mit vielen Elementen. Dann sortieren wir dieses Feld im Hauptspeicher mit einem In-Place-Sortier-Algorithmus. Ja, warum In-Place? Wer noch nicht im Tiefschlaf ist, wird jetzt, kann diese Frage nun beantworten. Warum in place? Warum nehmen wir dafür nicht irgendeins, was nicht in place ist? Du warst schon jemand anders, Entschuldigung. Leute, da, ja. Richtig. Sonst müssten wir irgendwie schon bei einem Halb-N aufhören, wenn wir nicht in place machen würden. Ja, oder noch früher, wenn wir noch mehr Speicher brauchen. Ja. Also in place, weil wir dann eben wirklich unseren kompletten Speicher, den wir zur Verfügung haben, mit Elementen befüllen können. So. Und dann schreiben wir dieses sortierte Teilfeld, was wir jetzt mit irgendeinem in-place-Sortierverfahren sortiert haben, schreiben wir zurück auf die Festplatte. So. Nun brauchen wir also n geteilt durch b Blöcke müssen wir lesen. Ja? Ein Block hat immer die Größe b. Ja? Das heißt, wir haben n Elemente haben, n geteilt durch b Blöcke lesen wir und n geteilt durch b Blöcke schreiben wir, nachdem wir sie sortiert haben, dann wieder zurück raus. Ja, das heißt, wir haben irgendwie diese zwei n geteilt durch b Transfers von Blöcken auf die Platte, beziehungsweise halt zurück. Und insgesamt haben wir dann eben diese Bereiche, die wir jetzt hier Runs nennen, der Größe m. Ja, also das ist danach unsere Datei. Die M-Viecher, die sind schon sortiert und müssen halt jetzt noch sozusagen gemerged werden. Also was jetzt noch fehlt, ist diese Merge-Phase vom Merge-Sort. Also das, was man jetzt auch so ein bisschen sehen kann, ist an der Stelle, also nicht nur, dass wir irgendwie diesen Speicher so aufgeteilt haben, okay, das ist ein bisschen Rechnerei, aber wir haben ja irgendwie Merge-Sort und ein anderes Sortierverfahren kombiniert, ja? Also wir können jetzt zum Beispiel für diese, für dieses In-Place-Sortierverfahren, da haben wir ja zum Beispiel Quicksort benutzt. Ja? Also wir haben irgendwie, im Großen und Ganzen haben wir Merge-Sort, aber für die einzelnen Teilfelder haben wir Quicksort verwendet. Wobei mir einer von vor zwei Tagen eine ganz interessante Idee präsentiert hat, wie man Merge-Sort In-Place machen könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert, aber das wäre mal, müsste man noch mal genauer sich überlegen. Gut. Jedenfalls, jetzt diese Merge-Phasen. Ja? Und da ist die Idee, wir haben eine Phase, ist immer, betrifft immer das Zusammenführen von jeweils zwei von diesen Runs. Ja? Also auf der untersten Ebene, diese zwei machen diesen Run, diese zwei Runs werden dazu hier, diese zwei werden dazu und so weiter. Ja? Und logischerweise dadurch reduzieren wir die Anzahl der Runs immer um die Hälfte. Ja? Und deswegen haben wir irgendwie dann log 2 von diesen Phasen. Ja? Und wie viele Phasen sind es? Ja, n geteilt durch m. Also wir hatten ja das vorher in n geteilt durch m von diesen Runs aufgeteilt, deswegen log 2 n geteilt durch m Phasen. Und auf der Platte hier verdoppeln wir jeweils die sortierten Teilfelder, bis wir zum Schluss nur noch ein einziges komplettes sortiertes Feld haben. Gut. Was muss dazu oder wie ist das Ganze dann speichertechnisch? Also wir brauchen natürlich jeweils einen Block von den beiden Eingabesequenzen. Ja, also wir brauchen von diesem M brauchen wir irgendwie einen Block, von diesem M brauchen wir einen Block und von der Ausgabesequenz brauchen wir einen Block im Hauptspeicher. Ja, also insgesamt müssen wir 3 Blöcke im Hauptspeicher haben können. Das ist eine Voraussetzung dafür. Genau. So. Das heißt, wie wir anfangen ist, wir laden einfach den ersten Block jeweils vom Eingabepuffer und erstellen einen leeren Ausgabepuffer. Und dann gehen wir halt so vor, wie man da halt so vorgehen würde. Man nimmt jeweils das führende Element von diesen beiden Eingabeblöcken weg, vergleichen es und legen entsprechend das Merge.merge abläuft in den Ausgabepuffer rein. Und wenn wir dabei jetzt eben der kleine Unterschied, wenn wir dabei halt jetzt merken, der Eingabepuffer ist leer, dann lesen wir halt den nächsten Block aus, so lange, bis wir sozusagen hier an die Grenze stoßen oder da an die Grenze stoßen. Ja? Und wenn der Ausgabepuffer voll ist, dann schreiben wir den Block raus. Ja? Also hier wächst es immer weiter und hier lesen wir von da und von da, je nachdem. Gut. Und jetzt stellen wir dabei eben fest, dass in jeder von diesen Phasen, von denen wir ja Log, bla bla bla, viele hatten, wir das ganze Feld einmal einlesen müssen und einmal wieder rausschreiben müssen. Ja? Und deswegen haben wir 2n geteilt durch b, diese 1 sei dahin oder daher, mal dieses Log 2n durch m Blocktransfers für das gesamte Sortierverfahren. So, wie vorher schon gesagt, dass dieses Verfahren können wir so auf diese Weise machen, wenn wir 3 Blöcke in den Speicher kriegen. Die Frage ist, kann man das Ganze noch verbessern, wenn man mehr als 3 Blöcke in den Speicher kriegt? Ja, und die Antwort ist ja, das geht. Und zwar, indem wir sozusagen, wir laden uns von jedem von diesen Viechern hier, laden wir uns einen Block. Ja, oder auch nicht von jedem vielleicht, aber zumindest von einigen. Nicht nur von zweien, sondern von einigen. Ja. Und dann können wir diese kleinsten Elemente, können wir in so eine Prioritätswarteschlange einfügen. Ja, also wir haben ja da nicht nur 2 kleinste Elemente, dann ist wieder die Frage, wie kriegen wir aus einer Menge von kleinsten Elementen das allerkleinste Element raus? Ja? Und das, und dann das zweitkleinste und so weiter. Ja, also wir wollen ja sozusagen immer, genau. Und das machen wir eben, indem wir die in eine Prioritätswarteschlange einfügen. Und hier ist die Minimumsermittlung, die wir dann brauchen, ist dann log k. Ja, also wir hatten irgendwie k Runs im Speicher, und mit log k, weil wir log k viele Elemente dann diese Priority Queue verwalten, brauchen wir dann eben log k Zeit, um das Minimum zu bestimmen. Jetzt müssen natürlich irgendwie diese k plus 1 Blöcke, ja, also k Eingabeblöcke, ein Ausgabeblock, müssen in den Speicher platzen und natürlich irgendwie die Priority Queue auch. Ja, also da kann man das k, muss man dann halt so bestimmen, dass der Speicher ausreicht. Ja? Daraus folgt diese Gleichung, diese Ungleichung hier, ja? Also k plus 1 plus o von k, das ist die Priority Queue, muss kleiner gleich dem m sein. Wenn man das jetzt umstellt nach k sozusagen, dann kommt man auf das hier. Ja, k ist in o von m durch groß b. Ja? So, die Merge-Phasen sind im Prinzip immer noch logarithmisch, nur halt nicht mehr zur 2, sondern jetzt ist es halt der Logarithmus, der K-Logarithmus. Ja? Und damit reduziert man, und dieses K, hatten wir ja gesagt, wird begrenzt durch dieses m durch b. Und deswegen kann man dann insgesamt eben hier schreiben, 1 plus log m durch b von n durch m. Ja? Also ich bin sicher, dass da jetzt einige von euch mit den ganzen Buchstaben durcheinander gewurscht sind, aber die Idee ist recht klar. Da muss man sich zu Hause vielleicht nochmal die Folien durchlesen, dann versteht man das. Gut. In der Praxis ist die Anzahl der Merge-Phasen klein. Und wenn n kleiner gleich m Quadrat durch b, dann braucht man auch nur eine einzige Merge-Phase, ja, weil dann irgendwie dann passt halt alles, kann man halt alle auf einmal in der ersten Phase behandeln und dann braucht man nur eine. So, das war das externe Sortieren. Fragen? Alle noch zufrieden? Gut, dann habt ihr euch bestimmt schon gerade eben auf der letzten Folie gefragt, was mache ich denn, wenn ich eine Prioritätswarteschlange haben möchte? Ja? Also das haben wir da irgendwie schon angesprochen, aber bisher kennt ihr noch gar keine Prioritätswarteschlangen. Deswegen, nächstes Thema sind Prioritätswarteschlangen. So, und hier ist M jetzt eine Menge von Elementen. Und jedes Element hat eine bestimmte Priorität in dieser Warteschlange. Ja? So. Und dann haben wir eine bestimmte Menge an Operationen. Und zwar die erste Operation ist, Prioritätswarteschlangen scheinen bei vielen Leuten nicht beliebt zu sein. Die erste Operation ist M.Bild, was eine neue Prioritätswarteschlange aus den Elementen aufbaut. Ja, also stellt euch vor, auf der letzten Folie, wir haben diese k kleinsten Elemente und wir wollen daraus eine Prioritätswarteschlange bauen. Ja, das würden wir mit diesem Bild machen. Zweite Operation, Insert. Ich habe ein Element, ein neues Element und möchte das in die Prioritätswarteschlange einfügen. Ja, also Insert Element E, dann wird M irgendwie um dieses Element E erweitert. Und dann natürlich diese spezifischen Operationen, die wir jetzt bei der Prioritätswarteschlange gerne haben wollen, und zwar einmal, dass wir das Minimum bestimmen. Also wir wollen ein Element mit minimaler Priorität E zurückbekommen. Oder wir wollen dieses Element zurückbekommen und gleich löschen. Ja, damit wir dann im nächsten Schritt sozusagen das zweitkleinste Element uns holen können. Und jetzt ist die Frage, wie implementieren wir das? Die erste Idee wäre zu sagen, okay, es gibt auch noch sowas wie adressierbare Priority Queues. Bei dem adressierbaren Priority Queue, die ist deswegen interessant, weil wenn ich da jetzt ein Element einfüge, kriege ich einen solchen Zeiger zurück, eine Referenz. Und diese Referenz kann ich löschen oder ich kann ihr einen anderen Platz zuordnen innerhalb von der Priority Queue durch dieses Decrease Key. Also ich kann sie in eine Richtung. Ja, also ich kann sagen, die Priorität von einem bestimmten Element, was ich über dieses Handle spezifiziere, verringert sich auf K. Ja? Und zusätzlich gibt es noch diese Merge-Operation, die Vereinigung von zwei Priority Queues. Gut, jetzt aber die Implementierung. So, erste Idee, okay, wir nehmen uns also eine unsortierte Liste von Elementen. Das ist irgendwie immer die einfachste Idee, die man haben kann. Und dann schauen wir mal, was dann die einzelnen Operationen an Zeit kosten. Dieses Bild ist irgendwie linear. Ja, wir müssen einfach nur alle Elemente in diese Liste, in diese unsortierte Liste einfügen. Insert hat Zeit O von 1, weil unsortierte Liste, das heißt, wir nehmen ein Element und hängen es einfach vorne dran oder hinten dran, je nachdem. O, Zeit O von 1. Delete Min und Min, ja, da sie unsortiert ist, müssen wir einmal linear über die ganze Liste scannen und das kleinste Element suchen. Ja, das ist irgendwie auch linear. Sieht zwar auf den ersten Blick schön aus, weil linear, aber ist es nicht, ist uns zu langsam. Dann überlegen wir, könnten wir vielleicht mit einer sortierten Liste mehr Spaß haben. Ja, jetzt ist das Bild teurer geworden, schon mal schlecht. Das Insert, das Min und Delete Min ist jetzt schön billig. O von 1, ja, also sortierte Liste bedeutet, wir haben irgendwie ganz vorne das kleinste Element und um ganz vorne das zweitkleinste Element zu kriegen, müssen wir nichts anderes machen, als das erste Element zu löschen. Das ist alles, da müssen wir bloß ein paar Zeiger verändern, das heißt, das ist konstant. Also da freuen wir uns, aber leider ist dafür jetzt dieses Insert linear geworden. Warum? Weil wir müssen natürlich jetzt, wenn wir ein Element in diese Priority Queue einfügen, müssen wir es an der richtigen Stelle einfügen. Und an der richtigen Stelle einfügen bedeutet, dass wir durch die ganze Liste irgendwie durchlaufen müssen und gucken müssen, an welcher Stelle es gehört. So. Und die erste Idee einer Verbesserung wäre jetzt sozusagen die erste Datenstruktur. Also das hat uns irgendwie beides nicht so zugesagt. Also müssen wir uns irgendwie eine bessere Struktur überlegen. Und eine sehr interessante Struktur ist der binäre Heap. So, was ist ein binärer Heap? Ein binärer Heap ist eigentlich ein Binärbaum. Ja? Nochmal, wer das nicht mehr so im Kopf hat, die Bäumchen. Binärbaum bedeutet, jeder Knoten hat zwei Kinder, deswegen binär. Okay? Und bei diesem binären Heap jetzt speziell, da gibt es noch so einige Invarianten. Und zwar ist die erste ist die Forminvariante, fast vollständiger Binärbaum. Ein vollständiger Binärbaum wäre sowas hier, ja? Also jeder, auf jeder sozusagen die Höhe ist überall gleich. Bei dem Heap ist es kein vollständiger Binärbaum, aber es darf nur auf der untersten Ebene hier hinten, darf irgendwas fehlen. Ja? Also es kann nicht sein, dass jetzt hier zum Beispiel irgendwie dieser ganze Baumteil hier fehlt. Ja, das ist nicht erlaubt. Es darf nur auf der untersten Ebene, darf so eine Lücke geben. Und die ist sogar nur hier am Ende. Ja, also sozusagen der Binärbaum, wenn wir Elemente in den Heap einfügen, dann wächst der irgendwie so. Und wenn wir Elemente rausnehmen, dann schrumpft er irgendwie so. Ja, also sozusagen der freie Bereich ist nur am Ende. Wenn ihr sowas seht, der freie Bereich ist nur an einer Stelle und er schrumpft irgendwie in die Richtung und er wächst in die andere Richtung. An was denkt man dann sofort zur Implementierung von so einem Ding? Irgendjemand? Ja. An einen Stack, okay. Und wie macht man einen Stack effizient? Mit welchem noch ein bisschen einfacher? Ja. Also irgendwie so eine Art dynamisches Array. Und das ist auch genau das Tolle an diesem binären Heap. Man kann diesen Baum abspeichern in einem Array. Sehen wir gleich. Aber erst noch die Heap-Invariante. Und natürlich also Array und beziehungsweise dann dynamisches Array, wenn man natürlich den irgendwie wachsen und schrumpfen lassen möchte. So, aber jetzt erstmal die Heap-Invariante. Priority von einem bestimmten Element P. Jetzt mache ich mal die ganzen Dinger hier weg. Also das Element P ist hier oben dieser Papa. Und der Papa hat eine kleinere Priorität als Kind 1 und Kind 2. Das ist die Heap-Invariante, die zu jeder Zeit nach jeder Operation erhalten bleiben muss. Gut. Und jetzt, wie gesagt, wir speichern den binären Heap als in einem Feld ab, in einem Array. Und dann schauen wir uns an, wie das aussieht. Also die beiden, die Kinder von diesem E0 hier, die liegen hier bei E, also an dem Index 1 und 2. Und allgemein kann man das dann sagen, dass die Kinder von einem Knoten HI liegen bei H von 2i plus 1 und H von 2i plus 2. Also man kann durch einfaches Multiplizieren von einem Knoten zu seinen Kindern kommen. Und jetzt eben die Forminvariante, die wir vorher hatten, heißt jetzt eben, dass von 0 bis n minus 1 alle Elemente besetzt sind, wenn n Elemente, also sozusagen, dass die konsekutiv hintereinander in diesem Feld liegen. Und die Heap-Invariante heißt halt jetzt einfach, dass HI, wir haben ja gesagt, das sind die beiden Kinder, das heißt, H von I ist kleiner als das Minimum von den beiden Kindern. Kleiner gleich. Ja? Das war diese Heap-Invariante. Und jetzt natürlich die interessante Frage, wie fügen wir denn überhaupt Elemente in so einen binären Heap ein? Also, die Idee ist, wir hängen das Element einfach hinten an den Heap dran. Damit ist die Forminvariante sofort wieder erfüllt. Dann allerdings ist unter Umständen die ist wieder erfüllt, sobald wir das n inkrementiert haben. Aber das Problem ist, die Heap-Invariante ist möglicherweise verletzt. Und dafür nehmen wir diese Siebe-Funktion, Siebe ab von n, die sozusagen diese Heap-Invariante wieder repariert. Und dabei ist die Idee, bei der Reparatur von der Heap-Invariante ist die Idee, dass ich das Element E so lange mit seinem Vater vertausche, solange wie, bis das da gilt. Ja? Also, schauen wir uns an, was das bedeutet. E ist das Element, da wir ja sozusagen hinten anfangen, wir hängen das Element sozusagen als letztes Kind an. Ja? Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt den Vater erreichen. Wenn man sich jetzt die Formel hier umstellt, ich meine, das ist natürlich ein bisschen fies wegen den Abrundungen und so weiter, aber man, grob gesagt ist es ja irgendwie, wenn man von da nach da kommt, minus 1 durch 2 und genau das ist es hier irgendwie, minus 1 geteilt durch 2. Ja? Und wenn man sich jetzt überlegt, was passiert mit Abrunden und so weiter, sieht man, dass man auf die Weise immer von einem bestimmten Element zu seinem Papa kommt. Oder zu seiner Mama. Gut. Und damit testen wir also, ob diese Heap-In-Variante lokal erfüllt ist. Ja? Und wenn sie lokal erfüllt ist an dieser Stelle, dann wissen wir, sie ist insgesamt erfüllt. Ja, weil ja weiter oben ist ja eh schon alles in Ordnung. Also solange wie diese sozusagen diese Invariante verletzt ist, vertauschen wir dieses neue Element E, was jetzt unter Umständen eben kleiner ist als der Papa, kleiner ist als die Mama, mit der Mama. Ja? Solange bis wir an der Wurzel von dem Heap angekommen sind. Und nichts anderes macht diese nette Schleife hier. Also solange dieses I noch größer ist als 0 und die Priorität von dem Papa, Mama größer ist als die Priorität von dem Kind, tauschen wir das Kind und das Elternteil aus und gehen dann mit unserem I genau zu diesem Elternteil nach oben. Jetzt, was ist die Laufzeit von diesem Ding? Log n, ja, weil wir irgendwie jedes Mal teilen wir unser I in jeder Iterationsstufe, teilen wir es durch 2. Da kann man schon selbst sich vorstellen, dass man da offensichtlich logarithmisch. Außerdem, ich meine, so ein schöner Binärbaum hier, wenn man den irgendwie hochgeht, es muss einem irgendwie sofort einleuchten, dass das logarithmisch ist. So, dann ein bisschen zur Visualisierung. Also, wir haben jetzt eingefügt oder wir fügen jetzt ein in diesen Binärbaum hier, in den hier. Da fügen wir die 4 ein. Machen wir, indem wir sie zunächst hier hinten dranhängen. Jetzt kommt diese Sift-Up-Methode. Ja, die Sift-Up-Methode guckt zu der 4 den Mama-Knoten. Der Mama-Knoten ist 9. Ja, hier passt die Invariante nicht. Ja, deswegen muss dieses Sift-Up noch weiterlaufen. Das heißt, die 9 und die 4 werden vertauscht. Und wir testen als nächstes dieses hier. Hier ist der Papa jetzt leider immer noch größer. Das heißt, wir laufen wieder weiter, vertauschen die 5 und die 4 und schauen uns die Mama von der 4 an. Mama von der 4 ist kleiner als die 4, nämlich die 3. Und damit haben wir alles, sind wir fertig mit der ganzen Sache. Und jetzt sind wir natürlich auch theoretisch auch oben angekommen, aber egal, wo wir jetzt wären, sobald wir diese Situation vorfinden, können wir aufhören. Ja, und wahrscheinlich ist die Lead-Min jetzt zu aufwendig, um das heute noch anzufangen. Dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, noch Fragen? Scheint nicht so, dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder.